Lieber Herr Professor Splett, als Sie vorhin gefragt haben, auf die Uhr schauend, wie lange darf ich denn noch reden, habe ich so ganz still bei mir gedacht, red noch eine Stunde, es tut gut.
Danke.
Und Sie merken es am Beifall, dass nicht nur ich das gedacht habe. Es hat gut getan, Ihnen zuzuhören, diese einfachen Gedanken zu hören, die einfach Mut machen. Und ich glaube, da haben wir heute schon noch mal ein bisschen was anderes erlebt, als so die letzten Male. Herr Nowak hat es gerade gesagt. Und eigentlich würde ich mich jetzt gerne in eine Klausur zurückziehen, um dem vielen, was Sie gesagt haben, auch noch mal nachzudenken. Jeder Satz war so ein kleiner Anschub. Erfahren ist Begegnung mit einem Stück Wirklichkeit. Grundlage des Nachdenkens ist die Dankbarkeit. Wow, also da bräuchte ich nochmal 2 Stunden eigentlich für. Man ist Mensch und muss es noch lernen. Freiheit ist das, was ich aus mir mache. Das sind so ein paar Sachen, die ich mitgeschrieben habe. Irgendwann habe ich aufgehört mitzuschreiben, weil es so faszinierend war, Ihnen zuzuhören. Gewissen, du sollst gut sein, macht die Würde des Menschen aus und. Was hat Sie zum Nachdenken gebracht hier im Raum? Wir sind jetzt dazu da, mit Ihnen miteinander ins Gespräch über unser Nachdenken zu kommen. Meine Aufgabe hier ist schlicht und einfach, im Raum hier herumzugehen und Ihnen das Mikrofon zu reichen. Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken. Herr Professor Splett wird noch weiter an seinen Gedanken uns teilhaben zu lassen. Aber ich glaube, er braucht es so ein bisschen auch uns als Gegenüber. Wer steigt ein? Darf ich es Ihnen gerade so gehen?
Nein, einfach nur. Nah im Mund.
Also die Frage ist, was ist gut, wenn ich sagen kann, ich bin gut im Zerstören?
Ja, das Wort gut hat ja eben im Deutschen verschiedene Bedeutungen und Meinungen. Das macht auch die sogenannte Metaethik, befasst sich damit. Der rein ethische Begriff sagt, gut ist das, was geboten ist, was man tun soll, im Gegensatz zum Schlechten, das man eben lassen soll. Aber in sich heißt gut, die Griechen sagen, das, was gewollt wird. Ich sage lieber, die Spitze vom Guten ist das, was gesollt ist. Das war ja eher mein Begriff, wie auch beim Kant. Und wenn ich so allgemein verwende, dann heißt es, im formalen Sinn ist das gut, wenn es das leistet, was ich will, dass etwas leistet. Und dann kann man sagen, eine Bombe ist gut, wenn sie also möglichst viele Leute umbringt, werden die Leute sagen, sie konstruiert haben. Und dann wird nicht nach der Ethik gefragt. Das ist klar. Also deswegen kann ich sagen, wir sind, also wenn ich das ein bisschen salopp gesagt habe, wir sind gut im Zerstören, dann ist es tatsächlich so, dass wir dazu mehr was können als zum Positiven. Das geht schon mit den kleinen Kindern los. Ehe die einen Turm aufbauen können, können sie den umwerfen, den der Papa aufgebaut hat. Und so ist es in allem und jedem und das ist dann der leichteste Weg und manche Leute, gerade wenn sie da unter Minderwertigkeitskomplexen leiden, versuchen sich ein Image zu geben, indem sie die Wände verschmieren oder eben was kaputt machen oder so ähnlich, weil sie sagen, da zeigt sich jedenfalls, da kann ich was, da mache ich was. Muss man einfach so nüchtern sehen, dass das so ist, dass wir tatsächlich weniger Kraft haben, im Aufbauen von positiven Dingen, sondern hier kommt es darauf an, das zu stützen, zu helfen, zu bauen, als im negativen Sinn. Das ist leider so, deswegen müssen wir an uns was machen und deswegen sind Gebote, überwiegend bei den Geboten die Verbote. Nicht? Auch wenn Sie unsere 10 Gebote angucken, also aus der Bibel, die meisten fangen an mit Lo, nicht? Nicht? Und bei den sogenannten noachidischen Geboten, diesen 7 für die Völker, für die Goyim, da ist nur ein Gebot dabei und 6 Verbote. Nicht? Weil wir immer in der größeren Gefahr sind des Missbrauchs. Also das war, deswegen hatte ich da so salopp gesagt, wir sind gut im Kaputtmachen. Das war natürlich nicht sittlich gut gemeint, sondern wir sind tüchtig. darin. Das ist das, was Tugend ursprünglich geheißen hat, tauglich. Der Aristoteles spricht von der Tauglichkeit einer Säge und eines Beils. Das heißt eigentlich Tugend, Tauglichkeit. Und das kann natürlich zum Guten wie zum Schlechten benutzt werden. Wie unsere Freiheit auch.
Entschuldigung, da sehe ich doch einen Unterschied. Also für mich ist das kein Gut oder Böse, wenn ein Kind einen Turm umwerft. Es will lernen, es will sehen. Was ist das eigentlich in den Bestandteilen? Ich glaube nicht, dass da Gut oder Böse oder du sollst oder nicht sollst drin sein, also für mich nicht. Aber wenn es verbunden ist, was Sie vorher sagten, mit der Würde, ja, dann ergibt es sich eigentlich ziemlich von selbst, dass das, was gut ist, ist, was Würde hat.
Naja, völlig richtig. Also ich wollte nicht sagen, dass das Kind da jetzt gut oder böse ist in dem Zusammenhang, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Zusammenwerfen eben eher beherrscht wird, als was aufzubauen. Und das bleibt beim Kind bestehen, das halte ich nach wie vor fest. Dass wir eher in der Lage sind, Dinge zu zerteilen, zu analysieren, auseinanderzunehmen, zu zerreißen, das geht im Nu. Während es ganz sehr viel schwieriger ist, etwas aufzubauen. Das ist einfach eine ganz simple Beobachtung. Und die kann man eben schon bei den Kindern ablesen. Und da wir gerne Wirkungen erzeugen, natürlich, und zeigen, dass irgendwas bleibt von uns. Die Leute sagen, ich möchte Spuren hinterlassen. Ne? So drücken das die Leute aus. Und da muss man sich nicht wundern, dass solche Spuren sichtbarer sind als andere. Es hat jemand einen Artemis-Tempel abgebrannt, damit sein Name bekannt bleibt. Da hat man es 300 Jahre geschafft, den geheim zu halten erstmal, und jetzt wissen wir doch alle. Nur so. Also ich wollte da überhaupt nicht in dem Fall gut und böse, sondern wollte nur ansprechen, dass es schwieriger ist, was aufzubauen, zu machen oder überhaupt gar nicht geht, weil man es nur hegen und pflegen kann, dass wir aber eben zerstören können.
Sie hatten vorhin einige von den Ausdrücken von Herrn Splett wiederholt. Bei mir ist besonders eindrücklich hängen geblieben, ich werde, was ich bin. Oder ich muss werden, was ich bin. Oder ich will werden, was ich bin. Und da ist mir immer die Frage, wir sprechen von der Würde des Menschen. Ist das die Möglichkeit meiner Zukunft? Hängt Würde auch mit Werden zusammen? Das ist eine Frage, die mich schon sehr lange
bewegt. Ja, an sich Würde und Dignität und so, das hat an sich nichts mit Werden zu tun, sonst ist schon ein Wort für eben eine bestimmte Form von Hoheit oder so ursprünglich, was dort drin steckt. Und dass man dann ausgeweitet hat auf alle, und so haben wir es eben bei uns im Grundgesetz, wie ich ja gesagt habe, drin stehen, dass hier die Würde des Menschen eben besteht. Und jetzt fragt man sich, worin? Und für jemanden, der aus der biblischen Tradition kommt, ist klar, dass wir diese Würde von dort her haben, dass wir, so drückt das die Bibel aus, wir beim Namen gerufen sind. Also dass Gott jeden Einzelnen gerufen hat, was immer Menschen sagen mögen. Wer an Schöpfung glaubt, der weiß, dass keiner und keine von uns passiert ist, sondern jeder und jede gerufen. Und die Bilder, die die Bibel dafür benutzt, ist, dass er unseren Namen in seine Hand geschrieben hat. Dass das dort gegeben ist. Wenn man jetzt mit Menschen zu tun hat, die nicht an Gott glauben oder wo das nicht vorkommt, dann nehme ich mich eben zurück auf diese Verteidigungslinie von Kant. Das ist dann, was ich dann noch sagen kann. Dass Kant sagt, meine Würde kommt von dort her, dass ich einen unbedingten Imperativ erfahre. Wirklich bedingungslos. Ich soll der Wahrheit die Ehre geben. Ich soll Personen respektieren. Dieser mein unbedingter Gehorsam, den sollen andere respektieren. Sodass also hier, insofern ich ein Empfänger des kategorischen Imperativs bin, kommt mir Würde zu. Das ist das, die Position von Kant, und die kann man noch mit vielen Leuten teilen heute. Aber es gibt genug Leute, wo man es natürlich nicht kann. Es ist weit verbreitet, so eine, ich sage mal, es ist so eine Art von Selbsthass. Also warum möchten Menschen sich gern so schlecht machen und sagen, ich bin ein schlechter Chemocomputer oder ich bin ein selbstdomestizierter Primat oder was es da alles so gibt. Neulich habe ich gelesen bei einem Kollegen, der Mensch ist ein schmalnasiger Primat. Also es ist so verbreitet bei Philosophen oder so, weil natürlich, wer von uns leidet nicht zwischendurch an sich? Wer von uns hat noch nicht vorm Spiegel gestanden und gesagt, eigentlich hätte ich was Besseres verdient als ausgerechnet mich? Ne? Und aus so einer Grundhaltung heraus kriegt man dann eine Wut auf die Eltern und Wut auf den lieben Gott, wenn man an ihn glaubt oder so etwas, nicht? Sagt, warum bin ich nicht ein bisschen hübscher, ein bisschen gescheiter, ein bisschen reicher, ein bisschen netter, hätte auch meine Frau was davon und überhaupt. Nicht? Also, sag mal, offenbar bin ich nicht so besonders gemocht oder Gott liebt mich nicht so besonders, also ein bisschen schon, sonst wäre ich ja gar nicht da, aber offenbar nicht sehr. Denn wenn man den Baum nach den Früchten beurteilt und ich gucke mich Früchtchen an, dann sage ich, naja, also es wäre ihm doch leicht gewesen, in seiner Allmacht noch etwas ganz anderes aus mir zu machen. Nicht? Also, von dort her gibt es so einen merkwürdigen Zorn und Unzufriedenheit der Menschen mit sich, gerade unter philosophischen und auch empirischen Anthropologen, die eben den Menschen schlecht machen. Das ist einfach heute weit verbreitet in der Literatur. Ich habe Ihnen ja ein paar Beispiele genannt, ne, die dorthin gehören. Und dagegen meine ich, das ist einfach eine grandiose Undankbarkeit. Das gehört sich nicht. Und dann würde ich wieder sagen, eine grandiose Gedankenlosigkeit, wenn das ja zusammenhängt wieder, nicht? Damit, dass man wirklich sagt, nein, wir sind was Kostbares, so wie es im Psalm heißt, köstlich und fein hast du mich bereitet, nicht? Da heißt es, du warst dabei, als ich gebildet wurde im Schoß meiner Mutter, und da heißt es im anderen Psalm, in der Erde bin ich entstanden, da in den Höhlen, das wird dann noch zusammengeschaut, die Höhlen in der Unterwelt und der Bauch der Mutter oder so, das ist alles zusammen und Gott fügt das da so zusammen und sagt, wir sind eine Kostbarkeit, dass es alles so stimmt und geht und sollten also deswegen mit uns und mit unseresgleichen ordentlich umgehen. Eigentlich, nicht? Das ist das, was man so vermitteln muss, aber aus dieser Ärger auf sich selbst und der mangelnden Achtung für sich selbst fehlt es einem dann auch den anderen. Das ist der Punkt. Wenn man sich selbst nicht respektiert, dann wird man sagen, die anderen sind auch nicht besser als ich.
Wenn Sie sagten, diese negative Einstellung viele Leute, die Sie gar nicht verstehen, dann könnte ich natürlich sagen, das ist eine Reaktion vieler Leute, auch das Ding, dass wir Gottes Wesen sind, gottähnlich sind, und wenn man die Wirklichkeit sieht, kann man da große Zweifel dran haben.
Ja, das ist eben tatsächlich wahr, nicht? Die Frage ist eben, wie gucke ich jemanden an, wenn ich einen Menschen wirklich ganz sehe, dann sehe ich nicht bloß sein Sein, sondern auch seine Möglichkeiten. Und muss eigentlich denen helfen, die mit aufzubauen. Also das ist der Unterschied. Der Hass mit seinem Scharfblick, der guckt das, was ist, und schreibt das so fest. Während die Liebe und die Freundschaft die Möglichkeiten im anderen sieht, ich sage mal so, dass man sich mit dem besseren Ich im anderen verbündet. Und Freundschaft heißt eigentlich auch, einander helfen zu leben. Ich finde das so hinreißend, diese Definition von Freundschaft, der Saint-Exupéry, vom kleinen Prinzen da und so. Der war dann ja noch in Amerika, ehe er wieder zurückkam, um dann hier wieder fliegen zu dürfen, und hat an den Juden Leon Wert, dem er den kleinen Prinzen gewidmet hat, der saß im besetzten Frankreich, von Deutschland besetzten Frankreich, dem hat er also einen offenen Brief geschrieben, der ist dann erschienen und im Titel Lettre en Otage, also Brief an eine Geisel. Im Deutschen hat es geheißen Bekenntnis einer Freundschaft. Und da schreibt er drin, ich muss dir helfen dürfen zu leben. Ich finde das die tollste Definition für Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit und Freundschaft, die man sagen kann. Wir sind auf Hilfe angewiesen und es dürfte ruhig ein bisschen weniger Liebe von Mensch zu Mensch geben bei uns, aber ein bisschen mehr Güte wäre nicht schlecht. Wir sind alle auf Barmherzigkeit angewiesen, so arme Würstchen, wie wir sind. Und dass also etwas mehr von dieser einander helfen damit hingehört. Das kann heißen, dass man einfach unterstützt, das kann heißen, dass man den anderen wieder zur Ordnung ruft. Alles das gehört mit hinein, dass das gegeben ist in diesen Bestimmungen. Und wenn man das mitsieht, dann sieht man eben auch im anderen die Möglichkeiten, wo man sich damit verbünden kann. Ich kann ja nur verbessern, was ich für gut halte. Müssen wir uns mal klar machen. Wenn was unverbesserlich ist, schmeißt man es weg. Also auch verbessern wollen, auch helfen wollen, ist eine Form von Gutheißung. Und das ist ja sicher eine der schönsten Definitionen für Liebe, einfach sagen, es soll dich geben. Hannah Arendt hat das so auf den Nenner gebracht. Lieben heißt volo ut sis. Ich will, dass du seist. Hat so den Augustinus so auf diesen Begriff gebracht. Das steht bei Augustinus nicht so. Aber das ist eine gute Zusammenfassung dessen, wie er es macht. Ich will, dass du seist und dass du seist und will dir helfen dabei, mehr du zu werden. Das wär's. Und dazu muss man natürlich erstmal sich selbst akzeptieren. Das ist das, was der große Guardini in einem 40 Seiten, ein kleines Büchlein, das heißt die Annahme seiner selbst. Ich glaube, alles muss damit anfangen, dass wir uns selber akzeptieren. Und so, wie wir sind, das heißt nicht, dass wir einfach so bleiben können, sondern natürlich müssen wir was an uns tun, aber dass wir grundsätzlich mit uns versöhnt sind. Und da sagt Guardini, das geht eigentlich nur mit dem Heiligen Geist. Der ist der, der uns in die ganze Wahrheit einführt und auch in den Frieden mit uns selbst. Und sonst bleibt also dieses Hin- und Hergerissenwerden zwischen Inflation und Überheblichkeit und Minderwertigkeitsgefühlen und das immer so hin und her, wenn man nicht diese Form dieser Annahme meiner selbst macht. Was ist bei Annahme so besonders? Da fehlt nämlich ein Wort. Der Titel musste halt kürzer sein fürs Buch. Was fehlt bei Annahme? Bei Annahme ist eine dreistellige Relation, wie die Fachleute sagen. Also wenn ich sage, ich suche mich oder ich verwirkliche mich, das ist ich mich, es ist zweistellig. Ja? Zwei Stellen. Annahme ist immer dreistellig. Ich nehme mich an von jemand. Und das ändert alles. Denn in dem Moment, wo ich mich von jemand annehme, gucke ich nicht auf das, was ich da annehme, sondern auf den, der mir etwas gibt. Unser Sprichwort heißt dafür, in einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und die Hildegard Knef hat dieses Wort genommen als Titel für ihre Autobiografie, der geschenkte Gaul. Wenn ich glauben darf, ich bin von Gott mir gegeben und meiner Frau und meinen Kindern und so, dann kann ich mit meinen Grenzen anders umgehen, als wenn ich sagen muss, ich liege bloß so als eine Last auf denen drauf. Wenn Gott mich denen gibt, bin ich nicht total ungenießbar. Denn er hat gesagt, ihr, die ihr böse seid, gebt doch euren Kindern da keinen Skorpion und keinen Stein, wie sie es anders wollen. Also, wenn er mich meinen Leuten gibt, bin ich nicht totaler Mist, sondern dann bin ich auch irgendwo heilsam. Könnte immer noch heilsamer sein, aber offenbar ein bisschen doch. Und also das ist das Wichtige bei der Annahme meiner selbst, also dass ich da nicht auf mich gucke, während wenn es beim Finden geht, ich suche mich und finde mich und dann frage ich, lohnt sich, sich zu bücken. Das ist dann das Problem. Aber wenn ich mir gegeben werde und ich gucke mir an von ihm, dann kann ich mich annehmen. Und dann kann ich den anderen annehmen, der mir gegeben wird. Und es erscheint ein anderes Bild dann. Wir sind nicht bloß bei uns. Weil die entscheidenden Probleme löst man nicht auf der Ebene, wo sie sich stellen. Da muss man immer noch einen Schritt auswärts gehen. Und das haben wir hier. Man könnte das machen, wenn ich... Nee, hier ist keine Tafel da. Also Sie malen mal so 9 Punkte. Ja? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? 9 Punkte. Und jetzt heißt die Aufgabe, das in einem Strich mit 4 geraden Linien verbinden. Wenn Sie das versuchen, da innerhalb der Neuner zu machen, geht es nicht. Sie müssen da runtergehen und dann wieder hoch und so, zack, und so runter. Und weil Sie außerhalb der Neun gegangen sind, kriegen Sie tatsächlich mit vier Linien das hin. Das heißt, Sie müssen Probleme immer lösen, indem Sie die Nase aus dem Problem herauskriegen. Und deswegen kann man mit dem Menschen nicht umgehen, wenn man bloß mit dem Menschen zu tun hat. Also man muss über ihn hinaus blicken können, von anderswoher auf ihn blicken. Spinoza sagt dann so, mit dem Augen der Ewigkeit muss man gucken, so Specie Eternitatis. Und das würde genau dorthin gehören, weil von dort her geht's. Wir können selbst nicht sagen, wir sind so toll, aber wenn wir uns gegeben sind, können wir es uns dankbar annehmen. Da ist es noch. Ja.
Der zentrale Begriff Ihres Referats war ja das Gewissen. Mir geht es jetzt nochmal um die Gewissensbildung.
Ja.
Ist das eine Naturbegabung oder muss man sie entwickeln? Und das auch im Blick auf so eine heterogene Gesellschaft, wie wir sie haben in der Bundesrepublik, mit Christen und Muslimen und Atheisten, wenn alle nach ihren Systemen leben, wer sind die besseren Menschen?
So ist es. Nicht, das ist wirklich schwierig. Dazu einfach eine kleine Information. Das erste, es gibt klassischerweise zwei Gewissensbegriffe. Das Ur- oder Prinzipiengewissen und das Situations- oder Normengewissen. Ich habe meinen Studenten gesagt, das eine ist so die vertikale und das andere ist die horizontale. Die eine hieß also Synderesis oder Synderesis, diese Senkrechte, das kann man aber gleich wieder vergessen, ich sage einfach nur so. Und die Conscientia ist also diese für Werte. Dieses ursprüngliche Urgewissen, um von dem zu reden, wo es um die Prinzipien geht, Prinzip heißt Grundsatz. Das müsste man so umschreiben, das sagt zu mir, gibt mir keine einzelnen Imperative, sondern das sagt, lebe gewissenhaft, mach dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben, gib der Wahrheit die Ehre, respektiere jede Person und mache eine Person niemals bloß zum Mittel. So hat das Kant formuliert. Also Sie merken, das ist einerseits ein bisschen leer. Manche Leute sagen, das ist ja bloß formal. Es ist nicht ganz leer. Das ist so ähnlich wie das Wort Farbe, zwar leerer ist, als wenn Sie Rot, Blau, Gelb, Grün aufzählen, aber gegenüber Schwarz-Weiß oder Geruch ist Farbe auch nicht einfach leer. Sodass also diese Entscheidung dafür, überhaupt einen Unterschied zwischen Gut und Böse machen zu wollen, statt zum Beispiel bloß von angenehm und unangenehm oder nützlich und schädlich oder so, ist schon ein wesentlicher Schritt. Das ist das Urgewissen, der Prinzipiengewissen. Und das ist das, wo die großen Lehrer sagen, das sei die Stimme Gottes. Und die mittelalterlichen Autoren sagen, dieses Urgewissen ist auch unfehlbar. Weil es eben so allgemein formuliert, das haben sie dann in so Sätzen wie der goldenen Regel oder so etwas. Nicht? Also was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu oder solche Dinge, worüber Einigkeit zu erreichen ist. Schwierig wird es, und das ist das, was Sie ansprachen, wenn ich jetzt diese Horizontale nehme. Da kommen nämlich die bestimmten sogenannten Werte hinein und die Normen, die Regeln und die sind durch die Gesellschaft mitbestimmt und die weichen ab von den verschiedenen Gesellschaften und da gibt es dann Missverständnisse und Durcheinander und das ist unser Problem heute. Deswegen hat man ja auch wieder die Tugenden neu entdeckt, also die Haltungen. Das heißt, wenn ich mir tatsächlich erkläre, wie sieht jetzt konkret Gerechtigkeit aus, dann sieht das in der einen Gesellschaft anders aus als in der anderen und so, je nach Entwurf und Betrachtung der Dinge. Aber wenn ich sage Gerechtigkeit, wenn wir heute sagen Gerechtigkeit, da denkt man an gerechte Steuergesetzgebung oder sonstige Regelungen, die da sind. Klassischerweise ist Gerechtigkeit eine Tugend und sagt, der feste Wille dazu, jedem das Seine zu geben. Diese Grundhaltung, die kann ich erstmal wieder im Sinn auch dieses Prinzipiengewissens allen vermitteln. Und wenn ich Kinder erziehe und Jugendliche dazu bringe, dass sie sehen, es kommt darauf an, versuchen gerecht zu sein, dann werden die sich auch verständigen können über jetzt konkrete Regeln. angefangen von Disputationsregeln, Geschäftsordnungen und was es alles so gibt, könnte man dann finden. Also dass man weniger jetzt Normen da aufstellt und sich darum streitet und mit den Folgern, sondern diese Haltungen vermittelt. Das ist, glaube ich, das, was man heute stärker auch bei uns wieder machen muss. Deswegen tritt das auch auf. Und diese Haltungen, die werden am besten klar durch Beispielerzählungen. Jesus war ein ganz großer Könner drin. Nicht? Jeder kennt diese Geschichte vom dem liebenden Vater, nicht? Der jetzt gerade am Sonntag dran war. Oder es gibt die Geschichte vom barmherzigen Samariter oder so etwas. Nicht? Die einfach was ausdrücken, wo dann die Antwort auch nicht heißt, tu das Gleiche, sondern tu desgleichen. Das heißt, tu auf deine andere Weise dasselbe, was der tut. Dann kann ich das vermitteln und bin über diese Probleme mit den Hürden, mit den verschiedenen Normensystemen, die Sie angesprochen haben und die unser Problem sind. An sich wäre es natürlich schön, man wäre da einig, aber das kriegen wir nicht hin. Ne? Also muss ich stärker ausstellen, das Urgewissen überhaupt und Haltungen. Und da sind diese Grundhaltungen, also Gerechtigkeit, Tapferkeit, Selbstbeherrschung, die dort aufgestellt werden, dass man die schon mal einhält und vermittelt, dann wäre schon einiges getan.
Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, knüpfen Sie doch die Würde des Menschen sehr stark an sein Gewissen beziehungsweise an den Anspruch, du sollst ja. oder sollst werden. Für mich wäre eine Frage an der Stelle, ab wann trifft das den Menschen, also auch entwicklungsgeschichtlich, ab wann kann der Mensch tatsächlich dann über dieses Du sollst auch reflektieren? Mhm. Ganz problematisch wird es an der Stelle für mich, was ist mit einem Menschen, der gestorben ist? Mhm. Der steht nicht nur unter einem Du sollst, verliert er dann auch seine Würde. Mhm. Ich möchte dann aber auch gerne einfach einen eigenen Entwurf dagegen setzen, vielleicht das Leben selber, dass der Mensch Leben hat. Das kommt übrigens auch Tieren und Lebewesen, Pflanzen zu. Die Schöpfung wartet auf Erlösung, nicht nur der Mensch. Und dann eben auch wirklich die Aussage, dass Leben letztlich auch dem gestorbenen Menschen noch zugesagt ist.
Ja, ja. Also kann man natürlich so machen. Also uns fehlen die Wörter. Um es ganz simpel so zu sagen, wir haben, es gibt ein berühmtes Buch von Spähmann, das heißt Personen und hat den Untertitel Über etwas und jemand. Nicht? Uns fehlt ein Wort zum Beispiel zwischen etwas und jemand. Ich kann nicht der Meinung sein, dass eigentlich der Hund Waldi ein jemand ist, weil jemand eben einer ist, der im menschlichen Sinn Würde hat, was zum Beispiel einschließt, dass ich für ihn zu sterben habe unter Umständen. Aber ich habe noch nicht mal für eine Tierart zu sterben, geschweige denn für ein einzelnes Tier. Also hier sind einfach Unterschiede zu machen. Ich kann auch einem Tier nicht abverlangen, dass es Verantwortung übernimmt und so Geschichten. Also ich kann natürlich hingehen und sagen, das Leben. Aber was ist das Leben? Eine Wanze hat auch Leben. Viren haben auch, sind halbe Lebewesen, ne? Irgendwie. Also das klingt so schnell gesagt. Leben, Leben. Dass Leben nicht das Höchste ist, merken Sie an der ganz einfachen Sache, dass es sinnvoll ist zu fragen, wozu lebe ich? Wenn Leben das Höchste wäre, wäre es sinnlos zu fragen, wozu lebe ich? Ich kenne nur zwei Wörter, wo wozu nicht passt. Das ist lieben und glücklich sein. Wer fragt, wozu lieben, hat irgendwas nicht verstanden. Entweder das Wort wozu nicht oder das Wort liebe nicht. Und wenn jemand fragt, wozu glücklich sein, gilt dasselbe. Also, das Leben ist nicht der Güterhöchstes, mit Schiller gesagt. Dass ich jetzt dann hingehe und müsste jetzt die Pflanzen und die Tiere gleich bloß etwas nennen, da haben Sie mich an Ihrer Seite, da müsste man was probieren. Aber wenn Sie das Wort Würde nehmen, dann müssen Sie für die Menschenwürde nochmal wieder einen neuen Ausdruck einführen. Also da fehlt uns was. Ich habe nichts dagegen, Spähmann sagt das auch so, sagt, also wir sollten, der Ingenieur das auch, dass Kant also die Würde auf den Menschen allein bezieht und sagt, alles andere hat seinen Preis. das passt für die, jedenfalls für die höheren Tiere nicht, mit denen wir unmittelbar umgehen, für Pferde und Hunde oder so etwas passt das nicht, das ist klar, nicht? Aber uns fehlt da die Sprache, das gebe ich zu. Nochmal zurück zum Menschen. Ich meine nicht das aktuale Gewissen und damit umgehen zu können, denn dann wäre zum Beispiel ein Embryo noch keine Person oder ein gerade neugeborenes Kind, sondern gemeint ist hier ganz mit der ganzen Tradition die grundsätzliche Anlage dazu. Zum Beispiel alle Welt ist sich eigentlich einig mit der menschlichen Definition, mit der Menschendefinition, die auf Aristoteles zurückgeht, Zoon, Logon, Echon, ein Lebewesen, das das Wort hat. Aber die Sprache menschlich gibt es nicht. Es gibt nicht die Sprache menschlich, sondern es gibt nur Lateinisch, Englisch, Griechisch, Französisch, was man jeweils lernen kann. Nicht? Die Sprache menschlich gibt es nicht. Das heißt, zur Natur des Menschen gehört, dass er in Kulturen lebt, die erst vermittelt werden müssen. Und so wie hier bei der Mensch ist das Wesen der Sprache, nicht meinten, der reden kann und wer es nicht kann, ist kein Mensch, sondern meinte, wer grundsätzlich die Anlage hat dazu. So sage ich eben auch diese grundsätzliche Anlage und die ist von Anfang an auch im Embryo gegeben und deswegen gebührt ihm schon die Würde und das gilt natürlich auch für den Menschen, der gestorben ist. Nur wo ist der? Denn das, was da übrig ist, ist ein Leichnam. Den respektieren wir auch, deswegen wird also Leichenfledderei bestraft, weil wir sagen, das war mal die Sichtbarkeit und das Realsymbol eines Menschen. Jetzt ist es das nicht mehr und dann geht man mit Respekt damit um. Das ist völlig in Ordnung. Aber der Mensch selber, jedenfalls ich glaube, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass der Mensch einer ist, der genau in dieser Zeit darüber hinaus nochmal lebt und begegnet. Und da bleibt er natürlich auch unter dem Sollen bestehen. Der Sokrates träumt, dass er dann mit den Leuten redet, um die zur Wahrheit hinzuführen. Das ist natürlich das gemeint. Und wenn die Christen davon reden, unter die Juden, dass dann die himmlische Liturgie losgeht, mit dem himmlischen Hofstaat, dann sind da natürlich Regeln und anständiges Benehmen fällig und Liebe zueinander, ja, ist doch klar. Nicht? Also warum soll da die Würde aufgehört haben? Nicht? Also Leben, nochmal, Leben allein reicht mir nicht. Es bleibt das Problem, wie gehe ich mit den Graden des Lebens um? Inzwischen reden die Leute ja schon von der Würde der Tomaten. Nicht? Ich weiß nicht, was sie dann hinterher noch essen. Nicht? Aber die werden schon irgendeinen Weg finden. Nicht? Dann essen sie halt nur noch Pulver. Also muss man mal sehen. Nicht? Denn vielleicht wollen die Körner auch nicht gegessen werden. Wer weiß. Also dass man sehen muss, was macht man da. Nicht? Also darüber wäre dann zu reden nochmal, dass mit allem achtsam umgegangen werden soll. Aber ich finde es nicht ratsam, dafür jetzt das Wort Würde zu inflationieren. Ich glaube, das wird eher... Ich bin ratlos mit dem Punkt. Es fehlen Wörter. Ja, völlig zugegeben.
Ich bleibe mal zunächst bei dem philosophischen Teil Ihrer Ausführung. Ja. Mhm. Sie haben sehr deutlich die Würde dargestellt, jetzt auch noch mal erwähnt. Sie haben das Gewissen dargestellt. Und Sie haben die Projektion Gottes dargestellt, gut sein zu sollen. Das war ja die primäre Aussage, gut sein zu sollen.
Ja.
Das ist ja eine Aufforderung des Handelns. Mhm. Der Gott der Philosophen, ich nenne ihn mal so, sagt, wir sollen gut sein, gut handeln. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist der Beitrag Gottes? Wir haben ja in jetzt den Übergang zum christlichen Teil, wir haben im christlichen Teil die Möglichkeit, Gott zu bitten. Wir können also Bitten aussprechen, das tun wir in den Fürbitten. Wir wissen, mit steht zu sagen, dass Gott diese Bitten kaum erfüllt. Ist Gott jetzt einer, der mitmacht im Handeln? Oder sind wir, die gut handeln sollen, sind wir da allein? Und was ist der Übergang vom Gott der Philosophie zum christlichen Gottesbild?
Ja, ja, das ist ein ganzer Vortrag für sich. Also ich fang mal so an. Es ist keine Projektion, sondern mein philosophischer Gottesbegriff heißt tatsächlich das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Ja, also nochmal. Also klassisch ist geworden in der Neuzeit, auch der Heidegger redet das einfach nach causa sui, was für einen normalen, also Philosophen aus dem Mittelalter ein völliger Unfug ist, weil Ursache heißt ein Mögliches zur Wirklichkeit bringen. Und wenn Gott seine eigene Ursache ist, dass er sich aus seiner Möglichkeit zur Wirklichkeit bringt, das ist ein hanebüchener Unfug. Das ist entstanden, weil Descartes das Wort causa in einem anderen Sinn verwendet hat. Er hat das verwendet in dem Sinn von Grund. Ich kann sagen, etwas ist Grund seiner selbst. Das, woraus ich lebe und bin oder so. Aber ich kann nicht sagen, ich bin Ursache meiner selbst. Und von dort her hat sich dieser falsche Name causa sui eingebürgert, der gar keinen Sinn gibt. Ich sage stattdessen nochmal, das Wovon her meines. Und jetzt kommen so die Heideggerschen Bindestriche, heute nennt man das Minus, ne? Wenn man das so buchstabiert. Also, das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Das Dürfen gehört unbedingt dazu, denn das Erste ist nicht, dass Gott von uns etwas verlangt, sondern das Erste ist, dass er uns erstmal uns gibt. Wir müssen ja erstmal da sein, damit er uns anredet. Und dass er uns sein Wort schenkt, das rangiert vor allem sollen. Deswegen ist der Grundwort der Bibel und des Christentums auch der Indikativ und nicht der Imperativ. Ich erfahre diesen Imperativ, mir wird das geschenkt, dass ich da sollen darf, aber es ist ein Dürfen. Es wird mir gewährt, dass das geschieht. Darum nehme ich das als Formel. Also Gott ist der Name für das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Was nun die Bitte angeht, so ist das überhaupt nicht spezifisch Christliches und deswegen bin ich über den Herrn Streeter so verwundert, dass das Wort zu Gott nämlich, also Religion wird definiert als Ordo ad Deum. Und der normale Ordo, die Ausrichtung auf Gott, geschieht genau im Wort zu Gott. Und das nennt man Beten zu Gott. Was geschieht nun im Gebet? Ich behaupte, das Gebet hat drei Grundgestalten. Das erste und allererste ist die Dankbarkeit. Man schlägt die Augen auf und man ist da, ungefragt. Und es wird gesagt, you're welcome. Das ist also diese erste Erfahrung, er war mich als du willkommen geheißen. Und das wird vollzogen, Dank ist die Weise, wie ich etwas annehme. Ehe man nämlich ausdrücklich Dankeschön sagt, zeigt sich die erste Form von Dank in Form von Annehmen, was mir gegeben wird. Sie können auch sagen, das Hören auf das, was mir gesagt wird. Sie können auch sagen, horchen auf und dann sind wir beim Gehorsam. Aber wie immer Sie wollen, also Sie merken, ich habe Schreck vor nichts zurück. Nee, das kommt dann auch gleich vor. Also, mir wird ein Wort gesagt und ich höre es. Ich schenke dem anderen Gehör. Es nützt nichts, wenn Sie mir die Ohren leihen, die wollen Sie dann doch wieder haben, aber Gehör schenken Sie mir jetzt für diese Stunde, wo wir hier da sind. Also, ich nehme entgegen, was gesagt wird, auf dein Wort hin. Ehe man ausdrücklich Danke schön sagt, dass man sich überhaupt was schenken lässt. Es gibt Leute, die lassen sich nichts schenken, die müssen sich sofort rächen. Heißt auf Deutsch revanchieren, nicht? Das ist zu Weihnachten das große Geschäft. Ich biete mir, so ich dir, nicht? Und dann kommen die Granaten aus den Schützengräben, nicht? Also das kann doch nicht Weihnachten sein, nicht? Sondern es kommt darauf an, kann ich etwas annehmen, ohne mich gleich mit einer Gegengabe quitt zu machen. Das spricht Seneca schon an als Mangel und Thomas von Aquin zitiert es. Man sollte einen Sinn haben für Dankbarkeit und nicht sich da gleich freikaufen durch Gegengeschenke, in jedem Fall. Also das ist das Erste, der Dank. Das Erste ist Dank. Und zwar in allen Ebenen, für das, was ich bekommen habe, für das, was ich bin, für das, was mir gesagt wird. Die Spitze des Danks, die kommt nachher noch. Dank. Dank ist die Weise, wie ich mit meiner Herkunft umgehe. Ich interpretiere meine Herkunft als mir geschenkt. Und das vollziehe ich im Dank. Zweiter Schritt, die Zukunftsgestalt von Dank, heißt Bitte. heißt erstmal Hoffnung und Hoffnung spricht sich aus in der Bitte. Ich will Ihnen eine schöne Definition für Dank sagen von Franz von Baader, der hat gesagt, Danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also ich gebe etwas, aber in Wirklichkeit gebe ich mein Geben von dem etwas. Ich gebe mich, ich gebe meine Zuneigung, meine Zuwendung. Und wer die Gabe so annimmt, wie sie gemeint ist, wenn sie denn so gemeint ist, der anerkennt die Gegenwart des Gebers in der Gabe. Das reicht wieder von Weihnachten bis zur Eucharistie, wenn Sie das anschauen. Wenn ich aber die Gegenwart des Gebers in der Gabe annehme, dann habe ich die Gabe verstanden als ein Versprechen. Und deswegen heißt die Zukunftsgestalt von Dank Hoffnung. Wer mir wirklich etwas gegeben hat, von dem erwarte ich, dass er dieses Versprechen hält, was er in dieser Gabe getan hat, indem er nämlich sagt, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin dir zugeneigt, ich wende mich dir zu, ich bin für dich da. Und dann sagt der Thomas, Hoffnung spricht sich aus im Bittgebet. Das heißt, wer wirklich dankbar ist, bittet. Und da haben Sie ein schönes Beispiel im Alten Testament, da kommt der Jesaja nämlich zum König Ahas, draußen rum sind die Assyrer, und sagt, er bitte dir von Gott ein Zeichen. Da sagt er, der Karren ist ja so ein Dreck, ich will ja Gott gar nicht lästig fallen. Und dann kriegt der Prophet einen Wutanfall und sagt, was fällt dir ein? Du wirst meinem Gott lästig. Natürlich wird mein Gott lästig, wenn man nichts von ihm erwartet. Was ist denn das für ein Freund, der sagt, ich finde dich ja ganz nett, aber erwarten tue ich nichts von dir. Das ist doch eine Ohrfeige. Also, wenn ich wirklich Dank vollziehe, hat das in Zukunft die Erwartung, dass es weitergeht. Und Thomas schreibt, Gott will von uns das Bittgebet. Und das sagt unser Herr, aber den kennt der Stret offenbar nicht. Der sagt nämlich, wir sollen bitten. Und findet dafür skandalöse Beispiele. Ich hätte mich nicht getraut. Dann eine Geschichte erzählen von einem ungerechten Richter, der Angst hat, die Frau springt ihm ins Gesicht, damit er tut, was er tut. Oder von dem Freund, der sagt, die Kinder schlafen schon und es geht nicht und weiter oder so. Solche Beispiele findet Jesus. Um uns klarzumachen, ihr habt zu bitten. Warum haben wir zu bitten? Weil, sagt Thomas, Gott uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Gott will gewisse Dinge nicht tun, wenn er nicht darum gebeten wird. Jesus da unten in Jericho. Der Bartimäus da, nicht? Und sagt hier, sagt er, ja, was willst du, dass ich dir tun soll? Denn überleg gut, wenn du Augenlicht hast, Schluss mit Betteln, musst du arbeiten. Nicht? Also, wir haben haufenweise Beglücker. Hier wird nicht beglückt. Was willst du, dass ich dir tue? Gott, und die Rabbinen schließen, das ist eine der Auslegungsregeln, vom Größeren aufs Kleinere. Gott hat keinen von uns privat geknetet. Manche nehmen ihm das ja übel. Die wären lieber der Adam gewesen, nicht? Vor allem die Männer, die können das überhaupt nicht verkraften, dass sie ihr Leben angefangen haben als ein stinkendes blutiges Bündel zwischen den Beinen einer Frau. Deswegen kommt die Geburt nicht vor in der Philosophie bis erst im 20. Jahrhundert. Nein, nein. Also, das ist der Anfang, dass ich erstmal mich entgegennehme, dass ich dort tue, was mir gesagt wird und dass ich erwarte und hoffe. Und wenn wir schon mit dabei sind und andere Leute dabei waren, dass wir hier als Geschöpfe sitzen, dann kann man wohl auch noch mal das eine oder andere Bittgebet loswerden können. Ob wir immer um das Rechte bitten, das ist eine andere Sache, wie wir da was formulieren. Ich finde ja auch, ich bete nicht so einfach um Gesundheit, sondern ich halte es lieber mit dem Satz von Pascal, ich bete um den rechten Gebrauch der Krankheit. Also, dass Gott nicht dauernd die Naturgesetze ändert, weil manche Leute sich das wünschen, das ist ja völlig klar. Nicht? Und wenn sich der Herr Stried darauf kapriziert, dann tut er mir leid. So, man muss mal gucken, was das heißt. Vor allen Dingen bitte ich ihn ja, dass er mir hilft, zu tun, was ich soll. Ignatius von Loyola hat seine, das ist meine Spiritualität halt, die ignatianische, der schließt seine Briefe immer damit, Gott möge uns seinen Willen zeigen und uns die Kraft geben, ihn zu erfüllen. Das kann jeder von uns bitten, zeige mir meinen Weg. Und wenn wir das nicht bitten, dann ist er auch unter Umständen so diskret und lässt es dann erstmal. Vielleicht ein bisschen betrübt, wie bei dem reichen Jüngling. der oft traurig war, weil er so viel besaß. Er wird ihm schon noch eine andere Chance auch gegeben haben und vielleicht hat er dann da eingelenkt, wissen wir ja nicht. Also, dass man dann guckt, wie sieht das dann aus? Also natürlich habe ich zu bitten, weil ich mitbestimme die Welt für mich und für andere. Und wer halbwegs vernünftig ist, der wird auch wissen, dass das nicht aus sich ist. Und ich nenne Ihnen noch ein Beispiel. Wann sind wir denn eigentlich besonders dankbar? Ich behaupte, wenn es uns geglückt ist, anständig zu sein. Ich war anständig. Ich habe das letzte Wort runtergeschluckt im Streit. Ich habe zuerst mich versündigt, meinetwegen. Aber ich bin glücklich und dankbar. Denn glücklich ist man nur, wenn man dankbar ist. Und dankbar ist man nur, wenn man glücklich ist. Und das wird da vollzogen, das heißt, das ist ein deutliches Beleg, dass ich es zwar getan habe, aber dass ich nicht getan habe, dass ich es getan habe. Sondern das habe ich geschenkt bekommen. Und bitten heißt nichts anderes, als Gott erlauben, mich zu beschenken. Denn Gott will uns nicht zwangsbeglücken. Aber von sowas hat scheinbar überhaupt keine Ahnung. Und ist dann Lehrer, theologischer Lehrer für kommende Geistliche. Ich frage mich, was sich der Bischof denkt da in Freiburg, aber ich bin ja nicht der Bischof. Also muss man mal gucken, denn der ist ja verantwortlich für die Leute in seiner Fakultät. Deswegen ist es ja bei uns so, wie es ist in Deutschland. Weil die Hirten ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Und lassen da Lehrer auf die Leute los, die dann hinterher als Religionslehrer und Geistliche da losziehen und gelernt haben, beten hat keinen Sinn und das gibt es nicht. Wo gibt es denn sowas in der Welt, außer in Deutschland? Also, aber ich beruhige mich ja schon wieder. Trotzdem meine ich, ist was dran. Also das wäre der Punkt, der hingehört. So, und von dort her, und dann, also die Bitte. Zweiter Teil, mit Protest natürlich auch, wo es nicht richtig, bitte. Und dann kommt aber die dritte Schicht, die Gegenwart. Und da ist die Spitze alles Betens, der selbstvergessene Lobpreis. Und deswegen die tollste religiöse Zeile, die ich kenne, steht in unserem Gloria. Und da war es auch in den früheren Übersetzungen besser, als es jetzt da ist. Wir danken dir nicht wie noch in Frühformen für deine Barmherzigkeit, sondern wir danken dir, weil du so herrlich bist. Dieses selbstvergessene Entzücktsein. Hier geht es nicht um mich und nicht um uns, nicht um meine Dankbarkeit für die Vergangenheit und nicht um meine Hoffnungen für die Zukunft. Selbstvergessen, hingerissen, dass es sowas gibt wie so ein Kerl wie Gott. Das ist doch unglaublich, dass es sowas gibt. Dass der von dem her an mich ergeht, der Drang dazu, gut zu sein. Er, der mich nicht mit Gütern überhäuft, aber mit Gütern genug immer noch, aber vor allen Dingen mich zur Güte drängt. Und das immer wieder, gerade wenn ich gerade wieder nicht gütig war. Also, dass das einfach mit drin steckt. Und dann schließt sich so der Kreis. Das wäre also ein Aufriss. Das ist übrigens auch da in meinem Büchlein drin, ist ein ganzes Kapitel über das Gebet drin. Auch mit so einem Aufriss, wie das hineingehört. Also Vergangenheit, Glaube und Dank gehören zusammen. Dann Zukunft, Hoffnung und Bitte gehören zusammen. Und Gegenwart und Lobpreis und Liebe gehören zusammen. Und die müssen es dann noch ineinander schieben. Denn natürlich ist es die Liebe, die dankt. Und natürlich ist es die Liebe, die hofft. Weil wir auch die Vergangenheit nur in der jetzigen Erinnerung haben und die Zukunft nur in unserer jetzigen Befürchtung oder Hoffnung. Also das ist natürlich, und dann haben Sie ja hier ein Menschenbild, wo Sie sagen können, das ist jetzt nicht mehr ein schmalnasiger Primat. Jemand, der dankt, bittet und lobpreist, der hingerissen ist von. Wann ist ein Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist? Wenn Sie das so sehen, so ein Kind im Zoo, nicht? Völlig nur noch das Da des Karnickels, nicht? Oder der Giraffe, die nicht aufhört. Also ganz selbst vergessen und aus sich raus nur das. Sind das nicht unsere besten Augenblicke? Das frage ich Sie alle. Sind das nicht die besten Augenblicke? Wie würden Sie Glück definieren? Stand ja früher im Magazin der FAZ, nicht? Ich behaupte, die höchste Form von Glück ist angenommenes Hingegebensein. Angenommenes Hingegebensein ist das höchste irdische Glück. Ob leiblich, seelisch, geistig, quer durch. Da haben Sie aber genau diese Struktur mit drinnen. Man ist so weit da, wie man hingegeben ist. Und natürlich möchte man damit angenommen sein. Ja, natürlich. Aber immer noch besser unglücklich geliebt als gar nicht, behaupte ich. Aber besser ist natürlich, man wird angenommen. Das ist richtig. So, und jetzt vor diesem Hintergrund käme jetzt eben genau hinein so, und das, was ich da erstmal so rein so spekulativ so sage, das begegnet mir nun konkret in diesem Mann Jesus von Nazareth, der genau das tut und sich dorthin stellt, der eintritt für die Leute, der sich selber da hinein gibt oder so, und der eigentlich, ich würde Ihnen mal empfehlen, zu meditieren, das 17. Kapitel im Johannesevangelium, das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, wo Jesus also zum Vater spricht für die Seinen. Wir kommen gar nicht vor. Der redet da einfach so rum und über uns in der dritten Person, mich fragt überhaupt niemand, man kriegt ja was zu viel. Und dann fällt mir auf einmal ein, was? Hat der Sohn für den Vater nichts Besseres als ausgerechnet uns? Und der Vater für den Sohn genauso? Uns? Das muss man sich mal überlegen. Die reden miteinander, als gäbe es nur sie beide im Geist. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass der Sohn uns dem Vater geben will und der Vater uns dem Sohn geben will. Dass wir dort mit hineingehören in diese Gemeinschaft, die dort da ist. Die nennt man dann Reich Gottes. In der das geschieht. Das wäre also genau diese Vollendung, die dort gegeben wird. Und von diesen ganzen Dingen hören die offenbar in Freiburg kein einziges Wort. Sie werden aber ausgebildet, um da von Gott zu reden in ihrem Unterricht. Ich habe es nicht zu verantworten. Deswegen müssen wir für unsere Bischöfe auch in besonderer Weise beten. Denn ich würde mich doch als Teufel nicht, also da hinter so ein Klingenberg, hinter ein zappelndes Mädchen klemmen oder so ein Zeug, bin doch nicht blöd als Teufel. Sondern natürlich hinter den Vorsitzenden einer Bischofskonferenz. Und deswegen braucht er natürlich unsere Hilfe. Ja, das ist doch klar. Nicht? Und die Frage ist, was tun wir da?
Deswegen beten wir jetzt auch ganz heftig darum, dass die Papstwahl gut gelingt.
Ja, eben, genauso, genauso. Natürlich.
Okay. Wir haben noch ein bisschen.
Davon noch mal eine Frage zur Würde als die Basis des Lebens stellen.
Ja.
Und zwar, was ist mit Menschen wie Adolf Hitler oder wie Menschen von diesem Patsch damals in oben,
ja,
und deren Würde. Und gleich in Ergänzung noch eine andere Frage, aber auch zur Würde. Ich gehöre zu der Generation, deren Väter im Krieg waren. Und viele dieser Väter sind mit gebrochener Würde zurückgekommen.
So,
sie wurden zu etwas delegiert, das sie ihr Leben lang nicht mehr verkraftet und verarbeitet, ja, haben. Wie kann man... Gut, jetzt kann man ihnen nicht mehr auf dieser Erde helfen, sie leben nicht mehr, aber was sagen Sie zu solchen ganzen Generationen?
Ja, es ist wirklich schrecklich und vielen Dank, muss man was zu sagen. Also ich komme wieder auf diesen Punkt zurück, ich hatte schon mal so formuliert, dass ich gesagt habe, so sehr jemand herabgewürdigt worden sein mag oder so sehr er sich selber herabgewürdigt hat, er bleibt weiter. Jetzt sage ich gleich abgekürzt in theologisch-christlicher Sprache, er wird weiter von Gott beim Namen gerufen. Das können Sie zum Beispiel bei Thomas von Aquin behandelt das unter dem Stichwort, warum und wie haben wir die Sünder zu lieben? Wenn wir Wort Sünde hören, dann denkt man vielleicht an zu viel Schlagsahne in der Konditorei oder so. Nicht? Wenn der Thomas da meint Sünde, dann meint er durchaus das, wofür Jesus gestorben ist. Und das wäre natürlich auch eine Frage an uns. Glauben wir wirklich, dass Jesus nur für Hitler sterben musste und nicht für mich und dich? Weil wir sind ja doch nicht so wild, ne? Also gut, wir sind nicht fanatisch heilig, aber sind wir denn so, dass er dafür sterben musste? Glauben wir das oder glauben wir es nicht? Und haben die großen geistigen Lehrer immer gesagt, erst am Kreuz begreift man, was wirklich Schuld und Sünde ist. Denn die erste Folge von einer Sünde, einem Unrecht, ist, dass sich unser Bewusstsein trübt. Darüber habe ich schon mal geredet hier damals, wie ich da war, vor fast 8 Jahren, glaube ich. Das geht, die erste Folge von Unrecht ist Trübung des eigenen Bewusstseins. Das merken Sie daran, dass auch unser Vater Adam, anstatt also zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, gleich loslegt, sich zu entschuldigen unter Beschuldigung anderer. Die Frau, die du mir gegeben hast. Keine Solidarität mit dem Evchen mehr. Nee. Kein bisschen Dankbarkeit an Gott hin, sondern die Frau, die du mir gegeben hast. So wie der ältere Bruder sagt, dieser da, dein Sohn. Also, was wir wirklich tun, wenn wir lieblos sind, das ahnen wir ja nur ein bisschen. Wir fangen an, es zu merken, wenn wir anfangen zu lieben. Man muss nur anfangen zu lieben, dann merkt man erst, wie lieblos man ist. Vorher kommt man sich ganz brauchbar vor. Und das muss man also sehen, wo diese Dinge so auftauchen und sichtbar werden. Das würde also damit hineingehören. So, und was antwortet nun Thomas auf die Frage, wie haben wir die Sünder zu lieben? Dann sagt er, jeder, nicht Sünder als Sünder, sondern als Mensch, ist vom Vater geschaffen. Also diese sogenannte Appropriation, natürlich sind wir von der Trinität geschaffen, aber man teilt das ein bisschen ein. Sagt er also, vom Vater geschaffen, vom Sohn erlöst, um vom Geist berufen zu einer ewigen Herrlichkeit. Natürlich durch ein schlimmes Reue und Verwandlung nochmal. Und wie schwer das ist, das hat Jesus ja selber gesagt. Also zum Beispiel ein Reicher, der kommt nur in den Himmel wie ein Kamel durch ein Nadelöhr, nämlich als ein blutiger Faden. Nicht? Anders kommt man da ja nicht durch. Also dass man das einfach so sehen muss. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, da der Judas, der wäre besser nicht geboren. Das kann doch unmöglich wörtlich gemeint sein. Was ist denn das für eine Trinität? Der Vater sagt, den Judas soll es geben und der Sohn sagt, nee, besser nicht. Also Sie können das doch nur lesen im übertragenen Sinn. Der sagt, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Was musst du noch durchmachen? An Reue, an Sakrilegium, völlig zerstört sein. Damit du dann wieder, wie man es ja in der Madeleine sehen kann, da in der Kirche, da im Burgund, in Wesley, wo der an dem einen Pfeiler oben hoch, der Judas also sich so aufhängt, so strikt rum, und auf der Seite daneben ist er wie das Lamm, nackt so über die Schulter des Hirten gelegt und er trägt ihn nach Hause. Denn natürlich ist er das tausendste Schaf, wo Jesus die 999 in der Hut seines Vaters lässt, um das eine zu holen. Aber was macht der durch bis dorthin? Deswegen, wenn mir Leute gesagt haben, wenn der Hitler in den Himmel kommt, da bin ich gar nicht hin, sage ich, keine Sorge, kommen Sie dann auch nicht. Also, weil hier wirklich so viel an Verwandlung, an Schmerz, denken wir doch mal dran, wo wir wirklich uns ernsthaft verschuldet haben, einem Freund, Partner gegenüber oder so, was da wirklich Reue und Umsinnung und all das bedeutet. Und jetzt müssen wir das entsprechend steigern für so einen Mann wie Hitler oder so. Nicht? Also das ist wirklich die Hölle, die der noch durchmachen muss vorher, um dorthin zu kommen. Sodass ich von dort her sagen muss, nein, das sind alle berufen und zu hoffen ist, dass am Ende niemand fehlt. Ich will es nochmal schärfer ausdrücken. Ich weiß ja nicht, was aus mir geworden wäre mit der Veranlagung und der Kindheit und all dem vom Hitler. Und ich will jetzt auch nicht mit Gott rechten, warum er nicht dafür gesorgt hat, dass der da in Wien ein paar Bilder verkauft hätte, hätte mal einen schlechten Maler mehr und es wären noch 6 Millionen Juden am Leben. Nicht? Also das sind dann nochmal wieder andere Dinge, die dahin gehören. Das ist schon klar. Nicht? Aber dass ich sagen muss, dass an sich hier, also mich kenne ich, die anderen nicht. Und ich möchte gern hoffen dürfen, in den Himmel zu kommen. Und da kommen selbstverständlich alle anderen längst mit. Denn mich kenne ich, die anderen nicht. Mich kenne ich auch nicht, aber genug. Also, wie dem auch sei, darum würde ich also so antworten. Also die Würde wird tatsächlich, ist schrecklich, was andere mit uns gemacht haben oder wir mit uns und mit anderen. Aber dass die grundsätzliche Bejahung, die Achtung von Gott her, das tolle Bild, was Jesus dafür gefunden hat, er wäscht uns die Füße. Aber man muss natürlich wissen, was das heißt, in seiner Nähe sein. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, um Jesus mit einem Kuss zu verraten, muss man ein Apostel sein. Das war keine Gefahr für Pilatus und keine Gefahr für Herodes. Und deswegen ist für den Papst und die Bischöfe mehr zu beten als für andere Leute. Je näher dran, umso gefährdeter. Das drückt so in den Apokryphensprüchen, heißt es, wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe. Nicht? Das muss man schon mitwissen.
Was gibt es, die letzte Wortmeldung noch?
Ich möchte gerade noch mal den Gedanken der Reue eines Menschen wie Hitler aufgreifen. Kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass jeder jenseits der Schwelle des Todes diese Reue vollziehen wird, oder dass es auch denkbar ist, dass einer sagt, nein?
Ich meine nicht bloß, weil die Kirche das von mir verlangt, sondern auch einfach so prinzipiell anthropologisch, freiheitstheoretisch, kann ich nicht sagen, dass alle da schon Ja sagen werden. Das ist nicht bloß kirchlich verboten, sondern ich finde, es verbietet sich auch philosophisch, prinzipiell. Es gibt dann so die Argumente, die sagen, dann ist Gott gescheitert. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Liebe scheitert nie. Entweder siegt die Liebe, indem man sich bekehrt, oder die Liebe siegt dadurch, dass sie dem, der Nein sagt, blutenden Herzens die Kraft gibt, Nein zu sagen. Denn woher hat denn der Teufel die Kraft zum Nein sagen? Die kriegt er jeden Augenblick in der Creatio Continua von Gott geschenkt. Er kriegt jeden Augenblick die Kraft, Nein zu sagen und seine Intrigen gegen uns und die Kirche und alles Mögliche zu spinnen. Weil Gottes Liebe unbedingt ist. Und er sagt nicht, wenn du von meiner Liebe nicht den richtigen Gebrauch machst, entziehe ich sie dir. Gott liebt reuelos und unrückführbar. Und so sind wir alle geliebt. Wenn wir das als Satz im Kopf hätten, dass wir alle vor jeder Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich, unbedingt gewollt, bedingt geliebt sind. Nochmal, vor jeder Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Gott liebt nicht unter Bedingungen. Die Bedingungen setzen wir. Mein Bild war für die Studenten, Gott gießt seine Gnade in jeden Topf. Aber wenn wir ein Loch in den Topf machen, fließt sie durch. Und die Bilder haben sie. Zum Beispiel, da sagt er den Leuten für die Sendungsreden, wenn ihr in ein Haus kommt, sagt Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird der Friede dort bleiben, sonst kommt er zu euch zurück. Oder denken Sie an diesen hohen Beamten, der da Millionen schuldet und der König lässt es ihm nach. Und dann hört er hinterher, der hat einen anderen wegen 80 Euro in den Schuldturm geschmissen. Zurück, zurück, aus. Also Gott stellt niemals Bedingungen. Aber wir müssen Bedingungen erfüllen, damit das, was er uns gibt, bei uns bleiben kann. Das ist der Punkt. Reuelos und unwiderruflich, vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Einfach so. Und im Nein gibt er mir diese Kraft weiter, das zu tun. Und deswegen muss es da auch eine geheime, dunkle Lust geben in der Hölle. Und das kennen wir alle, seit wir 2,5 sind. Das nennt man nämlich Schmollen. Geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Das ist der Punkt, der hier drin steckt. Uns geht es gar nicht ums Glück. Wir sind eine Nummer größer. Schon im Bösen sind wir selbstlos. Wie dann erst in der Liebe? Und sagen wir lieben, damit wir glücklich werden? Dann lieben wir ja gar nicht. Na, so nicht. Also, dass das hier mit hineingehört und wir können nur hoffen und beten, dass tatsächlich am Ende niemand das sagt. Und ich denke, dass es da so etwas geben wird. Tod ist ja auch eine gedehnte Zeit, dass es irgendwie zum Tod gehört für mich, also diese Begegnung mit Jesus Christus in irgendeiner Form. Und dann wissen wir seit Hans-Urs von Balthasar, dass das jetzt nicht die Begegnung mit dem Triumphator ist, wie auf den Höllenfahrtbildern der Ostkirche, sondern dass es der Tote ist. Das ausgeronnene Herz, kein Tropfen Blut und Wasser mehr drin. Und angesichts einer solchen Begegnung, da hoffe ich doch sehr, dass da sogar mein hartes Herz weich wird. Und dass andere Leute erst recht. Darauf gründet sich die Hoffnung. Auf dieses Geheimnis des Karsamstag. Der war ja so unerträglich, dass in meiner Kindheit wurde noch Karsamstag früh Ostern gefeiert. Weil die Leute das nicht aushalten konnten. Einen Tag ohne Liturgie. Und jetzt ist es das. O große Not, Gott selbst ist tot. Karsamstag. Und dieser Tod wissen und diesem Tod begegnen, das muss doch die größte Angst und den größten Stolz besiegen. Da muss doch eigentlich jeder kapitulieren. Müsste. Ich weiß es nicht. Ich sehe mich aber verpflichtet, für alle zu hoffen. Also das schon. Und da hat er die Beispiele hier schon gegeben und vor allen Dingen in diesem hinreißenden Gleichnis eben, wie wir inzwischen ja sagen, vom liebenden Vater, nicht? Wir müssen ja sehen, was der gemacht hat, der Sohn. Der Sohn hat gesagt, gib mir die Hälfte des Vermögens. Sie müssen wissen, in was für eine Gesellschaftsordnung das gehört. Da haben nämlich die Eltern den Nießbrauch bis zum Tod. Das heißt, er hat gesagt, du bist für mich tot. Es gab ja keine Versicherung oder so etwas. Nießbrauch bis zum Tod. Und er sagt, nein, nein, auszahlen, weg. Er hat den Vater für tot erklärt. Nein, und er steht da und guckt und dann sieht er, komm, und dann rennt er schon hin und fällt ihm um den Hals. Und so stellt uns jemand, der den Vater kennt, uns den Vater vor. Sollen wir doch wirklich alles vergessen, was wir so manches so im Religionsunterricht oder sonst wie an Angst machen und alles erzählt gekriegt haben. Wenn es einer weiß, dann er. Und er beschreibt es. Und ich darf von jetzt was sagen. Danke.